Also, heute die Predigt, zwei Herzen im Clinch. Genau, ich habe mir heute für die Predigt, ich durfte mir das Thema frei wählen und habe mir ein Streitthema gesucht, zwei Herzen im Clinch. Und zwar geht es um das Buch, um ein kleines Buch im Alten Testament. Ich habe das vor kurzem gelesen und es hat mich wieder ganz neu gepackt, weil es zum einen unheimlich viel über das Herz Gottes sagt, aber auch unheimlich viel über das Herz eines Gläubigen oder vielleicht auch als uns als Gläubige sagt, und zwar ist es das Buch Jona. Jona, unheimlich bekanntes Buch, unheimlich beliebtes Buch, vielleicht auch, weil es so verrückt ist für die Kindergeschichten. Und mich hat das Buch gepackt und deswegen würde ich es heute gerne einfach durchnehmen beziehungsweise zwei Punkte draus ziehen. Und bevor ich an meine Auslegung komme, würde ich gern einfach durch das Buch kurz durchrennen, dass wir das alle parat haben. Es sind bloß vier Kapitel und ich erzähle es einfach kurz. Genau, der Jona, kleiner Prophet, also kapitelweise im Alten Testament, hat bloß vier Kapitel und war tätig zur Zeit des Königs Jerobeam II., kennen wir alle. Der war kein sonderlich guter König, aber dafür ein erfolgreicher König, hat das Reich Israel zur Größe des Reiches Davids ausgedehnt gehabt. Und wie es im Königebuch so schön heißt, war er kein sonderlich guter König, aber er war ökonomisch, wirtschaftlich war er sehr erfolgreich. Auf jeden Fall, 760 bis 790 vor Christus war das, auf jeden Fall in der Zeit, wo es Israel unheimlich gut ging, spricht Gott zu Jona und ruft ihn raus nach Ninive, Hauptstadt von Assyrien, Riesenreich damals. Und er soll gegen das Reich, gegen die große Stadt Ninive prophezeien. Und der Jona hat natürlich andere Pläne, flieht, möchte nach Tarsis fliehen. Tarsis ist eine Stadt in Südwestspanien, steigt auf ein Boot. Es kommt ein Sturm, die Matrosen und die auf dem Boot sind, werfen das Los, wer denn schuld ist an dem Unglück, in das sie da reingeraten sind. Das Los fällt natürlich auf Jona und nach einigen Gesprächen wird entschieden, dass sie den Jona ins Meer schmeißen dürfen. Der Jona wird ins Meer geschmissen und ein Fisch schluckt ihn. Er ist drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und im Bauch, in der misslichen Situation, wo er da ist, schreit er zu Gott und betet ihn gleichzeitig an. Und wird dann nach der Zeit an Land gespuckt und ist, Gott lässt ihn aber nicht vom Haken, sondern schnappt ihn sich und sendet ihn erneut nach Ninive, um gegen die Stadt auszusagen, dass in 40 Tagen zerstört werden soll. Also, gesagt, getan, Jona läuft nach Ninive rein, soll eine ziemlich große Stadt gewesen sein, läuft rein und berichtet, prophezeit den Untergang der Stadt und die Stadt hört auch noch auf ihn. Halleluja, die Stadt hört auf die Prophezeiung und vor allem der König, ihm dringt die Botschaft ins Herz und er ruft seine Gefolgsleute, ruft er dazu auf, umzukehren und zu fasten und sich in ein Tuch zu kleiden und so weiter und ruft sie zur Umkehr auf und Gott lässt sich's gereuen und da heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte und er tat es nicht. Genau. Warum eigentlich die extreme, radikale Strafe, in 40 Tagen Ninive platt zu machen? Ninive oder Assyrien war ein unheimlich kriegerisches Volk, die sind Jahr für Jahr ausgezogen, um neue Gebiete zu erobern, um Menschen abzutransportieren. Da ist überliefert ein bisschen eine verrückte Geschichte, da haben sie den Gegnern die Haut vom Knochen gezogen und auf Pfähle gespannt, um die Gegner einzuschüchtern. Also ein unglaublich, unglaublich brutales Volk. Natürlich waren sie auch moralisch jetzt nicht super unterwegs, hatten viele andere Götter und deswegen hat Gott gesagt, dem Volk mache ich ein Ende, aber hat sich dann ihnen wieder zugewandt. Und jetzt, Jona ist glücklich, ist zufrieden, hey, das Volk hat sich umgekehrt. Nee, überhaupt gar nicht, der Jona ist stinkesauer mit Gott. Er ist zornig auf ihn und sagt, warum hast du diese Stadt Ninive vom Haken gelassen? Warum bist du gnädig geworden? Genau deswegen wollte ich überhaupt gar nicht erst nach Ninive gehen. Er sagt, ich wollte nicht nach Ninive gehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zu Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Er sagt es und möchte am liebsten sterben. Also Groll, warum machst du es? Die haben es überhaupt nicht verdient, die sind so brutal. Vermutlich werden wir Israeliten auch noch die Assyrer zu spüren bekommen. Ist ja auch später auch noch passiert. Vielleicht auch war ein bisschen Angst dabei, aber Groll, die haben es sich nicht verdient. Und Gott reagiert nahezu pädagogisch, und zwar indem er dort, wo Jona lag, um zu schauen, was der Stadt passiert, lässt einen Rizinusbaum über ihn über Nacht wachsen. Rizinus ist der Wunderbaum. Wenn es mal bei Wer wird Millionär drankommt, Wunderbaum ist der Rizinus. Giftpflanze des Jahres 2018, habe ich auch gegoogelt. Auf jeden Fall lässt er den Baum über ihn wachsen, über Nacht. Und Jona freut sich über den Baum. Yay, ich muss nicht mehr in der Hitze liegen. Und über Nacht lässt Gott den Baum wieder verrecken, kaputt gehen. Und Jona ist sauer auf ihn. Gott, warum hast du mir den Baum wieder weggenommen? Jetzt muss ich wieder in der Hitze sitzen. Und Gott antwortet darauf: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Er sagt also: Du freust dich unglaublich über einen Baum, für den du überhaupt nichts getan hast, und bist dann betrübt, wenn er dann kaputt geht. Und ich soll nicht betrübt sein über 120.000 Menschen, ja, die mir nicht nachfolgen, ja, die schlechte Dinge tun, aber die ich trotzdem von Herzen liebe, die ich trotzdem geschaffen habe, die ich trotzdem umsorgt habe, und trotzdem, ich bin betrübt wegen ihnen. Genau, das war die Geschichte in kurzer Zusammenfassung. Und ich weiß, man kann über Jona unheimlich viel predigen. Gott geht Jona nach, lässt ihn nicht von Haken, Gott gibt Jona eine zweite Chance und so weiter, kann man unheimlich viel drüber predigen. Ich möchte aber zwei Punkte rausgreifen. Zum einen, was sagt uns die Geschichte über das Herz Gottes, und was sagt uns die Geschichte über das Herz Jonas? Und über das Herz Gottes lesen wir in der Geschichte, dass Gott einen Propheten in eine Stadt schickt, um ihnen ihren Untergang zu prophezeien aufgrund ihrer Vergehungen. Was sagt uns das über sein Herz? Das erste Mal, dass er die Vergehungen, dass er die Gräueltaten, dass er die unmoralische Lebensweise, dass er die Brutalität des Volkes unglaublich hasst. Sonst hätte er die Stadt nicht platt machen wollen. Zorn Gottes. Unheimlich brutal, wenn man das liest. Zorn Gottes an dieser Stelle. Es steht in Jona 1,2 steht, dass die Boshaftigkeiten oder die Verfehlungen sind vor Gott aufgestiegen. Es muss vor Gott wahnsinnig gestunken haben. An einer anderen Stelle in Offenbarung 5 liest man, dass die Gebete der Heiligen wie Räucherwerk vor ihm aufstiegen. Und das ist genau das Gegenteil. Zorn Gottes über die Gräueltaten, über die Vergehungen, über die Stadt Ninive. Und obwohl, wir haben es im Hinterkopf, obwohl er sie liebt, obwohl er über sie betrübt ist, obwohl er sie umsorgt hat, obwohl Zorn Gottes. Und das Zweite ist, er sendet den Propheten Jona, um gegen sie zu prophezeien. Meistens sind die ganzen Prophezeiungen im Alten Testament nicht Prophezeiung, kaputt, sondern sind immer noch der Aufruf zur Umkehr. Hier Verfehlung, hier seid ihr schiefgegangen, da habe ich wirklich einen Zorn gegen euch, aber ich zeige euch einen Weg, ich gebe euch die Möglichkeit, kehrt um. 40 Tage habt ihr Zeit, es ist das Ringen Gottes um das Herz der Menschen in Ninive. Ich weiß, ihr seid auf dem falschen Weg und alles spricht gegen euch, ihr seid so brutal, und trotzdem ringe ich um euer Herz. Wenn ihr umkehrt, dann werde ich gnädig sein. Das Ringen Gottes um das Herz von Ninive. Das ist das Zweite. Gott ringt um das Herz der Menschen. Gott ringt um jedes einzelne Herz. Und das Dritte ist, Gottes Herz lässt sich bewegen oder wird bewegt, wenn Menschen in Aufrichtigkeit umkehren. Der König hat ein Fasten ausgerufen, hat das Kleid in Sacktuch ausgerufen, hat gesagt, kehrt von euren bösen Wegen um. Haben sie gemacht. Und Gott hat es gesehen und hat sich berühren lassen. Hat gesagt, er hat sich gereuen lassen sogar. Gott liebt es, wenn Menschen umkehren zu ihm. Die überfließende Liebe Gottes und zeitgleich die absolut unverdiente Gnade Gottes. Der Zorn, eigentlich hätten sie was anderes verdient gehabt. Unverdiente Gnade Gottes, gespeist aus überfließende Liebe. Genau, vermutlich wisst ihr schon, wo ich hin will mit der Geschichte. Ja? Evangelium. Das Evangelium ist eigentlich genau die Geschichte in Schwarz und Weiß. Wir lesen, Paulus schreibt es ganz oft, dass jeder einzelne Mensch von uns, dass wir zu kurz gesprungen sind, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Chance haben. Möglicherweise haben wir jetzt nicht unbedingt Menschen heute abgezogen und uns an den Türpfosten gehängt, vielleicht von einer Nachbarskatze aus. Hey, Tierliebhaber, Entschuldigung. Nein, alle, jeder einzelne von uns ist zu kurz gesprungen. Und Paulus schreibt es ziemlich prägnant, Römer 3, 9 bis 12. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Was für unglaublich krasse Worte. Was für unglaublich krasse Worte. Und woran zeigt sich die Liebe Gottes? Zorn Gottes, hören wir, Verfehlung über jeden Einzelnen. Liebe Gottes, er hat seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt aus absoluter Liebe, das Ringen um das Herz jedes einzelnen Menschen. Jesus sendet seinen Sohn und trägt die Last der Welt auf seinen Schultern. Aus Liebe, aus Liebe, aus Liebe. Und zeigt gleich wieder die unverdiente Gnade, dass wir unseren ganzen Mist, dass wir das hier bei ihm abladen können. Evangelium pur. Wisst ihr, ich habe das die Botschaft schon gefühlt, ich bin ja so nicht so alt, schon 100.000 Mal gehört, die jetzt länger mit Jesus unterwegs sind, vermutlich schon öfters. Und so oft gehört. Und ich weiß, manchmal trifft die Botschaft einen stärker und mal trifft sie einen schwächer. Aber ich habe die Geschichte von Jona und Ninive gelesen und habe mir gerade das überlegt, okay, was wäre mit Ninive passiert, wenn sie nicht umgekehrt wären? Und ich habe mir gerade das gedacht, Ninive auf mein Leben übertragen, was hätte ich verdient? Ein Gericht, wo ich keine Chance habe. Wo ich einfach keine Chance habe zu bestehen. Und was habe ich erhalten? Ein Gott, der um mein Herz ringt. Ein Gott, der mich liebt von ganzem Herzen. Ein Gott, der Sehnsucht hat nach mir. Ein Gott, der seinen Sohn gesandt hat. Ein Gott, der sich in seinem Sohn selbst gesandt hat und ans Kreuz hat nageln lassen. Ein Gott, der mich liebt von ganzem Herzen, der mit mir durchs Leben gehen will. Der seinen Geist in mich hineingelegt hat, der mich lenkt und leitet. Was habe ich verdient und was habe ich bekommen? Unverdiente Gnade, gespeist aus überfließender Liebe Gottes. Ich habe das Buch Jona gelesen und mich hat das ganz neu erwischt, genau, unverdiente Gnade, gespeist aus der überfließenden Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Halleluja. Das ist das Erste, das Herz Gottes, sein Ringen um jeden einzelnen Menschen, unverdiente Gnade, überfließende Liebe Gottes. Und das zweite Herz, was wir anschauen, das Herz Jonas. Wir haben es gehört, wie hat er reagiert auf die unverdiente Gnade Gottes? Der war zornig. Die Assyrer, die haben sich's nicht verdient. Die leben so ein schräges, schlechtes Leben. Die haben sich's nicht verdient, dass du ihnen gnädig bist. Die sind so brutal. Vielleicht auch ein bisschen israelitischer Neid. Eigentlich, du bist eigentlich unser Gott und du solltest zu uns gnädig sein, jetzt nicht zu Assyrien. Vielleicht auch noch ein bisschen mitgeschwungen. Aber ihr habt euch's nicht verdient. Was war Jonas Gedankenbau? Oder sein Mindset, Verdienst, Anstrengung, Moral oder Geburtsrecht. Wenn ich gut genug bin, wenn ich die Gebote halte, wenn ich Israelit bin und so weiter, dann habe ich mir die Gnade verdient. Ihr, die ihr da brutal seid, ihr, die da unmoralisch seid, ihr, die da was auch immer alles seid, ihr habt euch überhaupt nicht verdient. Ihr habt euch nicht verdient, eigentlich hätte die Stadt platt gemacht werden müssen. Zwei Herzen, unverdiente Gnade, auf der einen Seite Gottes Herz und das Herz Jonas, verdiente Gnade. Ich habe gerade vom Evangelium erzählt und viele von euch sind wahrscheinlich gläubig und sind sind sich dessen bewusst, die unverdiente Gnade Gottes. Okay, irgendwann mal in meinem Leben habe ich das erkannt, dass ich keine Chance habe, habe verstanden und von der Botschaft Jesu gehört, bin umgekehrt und bin gläubig geworden, gerecht gemacht worden vor Gott. Und da habe ich verstanden, die unverdiente Gnade war der Start meiner Gottesbeziehung. Und mein Punkt heute, mein Hauptpunkt heute ist, die unverdiente Gnade muss auch immer die Grundlage unserer Gottesbeziehung bleiben. Warum? Sonst kommt wieder eine Jona-Denkweise in mein Leben rein, obwohl ich schon gläubig bin. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Denken, ich gehe sonntags in Gottesdienst und dann mache ich jeden Morgen um 6 Uhr meine stille Zeit und donnerstags gehe ich in den Hauskreis und Dienstag arbeite ich in der Gemeinde mit und ich gebe meinen Zehnten brutto. Ich habe mir die Gnade Gottes aber sowas von verdient. Die Anforderung Gottes, das sind die Anforderungen Gottes oder das sind die Anforderungen, die mir angepredigt wurden oder die mir anerzogen wurden oder die ich mir selbst gelegt habe, das sind die Anforderungen und ich habe diese Anforderungen erreicht und ich bin sogar drüber gesprungen. Eigentlich bin ich nicht Ninive, sondern ich habe mir die Gnade Gottes habe ich mir erreicht. Und das ist eine Riesenlüge. Das ist eine Riesenlüge. Die Gerechtigkeit ist durch Jesus allein und durch den Glauben an ihn. Galater 3 steht da unheimlich viel drüber drin. Timothy Keller sagt da, wenn man durch Moral und Religion Gerechtigkeit vor Gott sucht, dann gebraucht man Gott als Mittel zur Selbsterlösung. Ich sage es nochmal, wenn man durch Moral und Religion, also durch Schaffen, Gerechtigkeit vor Gott sucht, dann gebraucht man Gott als Mittel zur Selbsterlösung. Und wisst ihr, gerade die Botschaft, auch die, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und dennoch sehe ich in meinem Leben, dass die Art und Weise zu leben immer wieder Einzug findet in mein Leben. Immer und immer wieder. Gerade der Kampf gegen, ich muss schaffen, ich muss machen, ich muss es mir verdienen. Immer und immer wieder. Und natürlich würde ich jetzt nicht von meiner Theologie aus sagen, okay, ich glaube an einen Gott, wo ich mir was verdienen muss. Das würde wahrscheinlich keiner von uns. Aber ich glaube, dass gewisse Emotionen in unserem Alltag uns auf diese Herzenshaltung Noahs hinweisen können. Und da habe ich welche mitgebracht. Gesetzlichkeit und Religion, das ist das Denkweise Jonas. Und das ist der Hochmut. Das Gefühl, Anforderungen, ich habe die Anforderungen erreicht. Jemand anders hat die Anforderungen nicht erreicht, kann der überhaupt Christ sein? Kann der ein Christ sein? Bin ich mir nicht ganz so sicher. Weiß ich nicht. Wie, der weiß nicht die Früchte des Geistes auswendig. Habe ich schon länger nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Kann der überhaupt denn noch ein Christ sein? Meine Anforderungen, ich schaue mir dich an, dich als Person, hast du es dir überhaupt verdient? Bist du überhaupt gut genug? Das ist das Mindset von Pharisäern. Hört ihr das? Ihr seid, ich bin, ich kann, ich bin. Und ihr seid, schauen wir mal. Das ist das Mindset von den Pharisäern. Oder wenn jemand zum Glauben kommt, der möglicherweise sein Leben in Dreck gefahren hat, zum Glauben kommt, und man sich da nicht drüber freuen kann, das ist die Denkweise des verlorenen Sohnes. Der hat es nicht verdient. Der ist weggelaufen. Der hat es sich nicht verdient, zurückzukommen. Das ist Hochmut. Ein Hochmut als Indikator dafür, ob ich mir meine Gnade und meine Liebe bei Gott verdiene oder ob sie unverdient und bedingungslos ist. Das zweite ist Selbstverachtung. Anforderungen habe ich immer noch, aber ich schaffe es absolut nicht, diese Anforderungen zu erreichen. Ich habe jetzt 2 Kinder, habt ihr ja gehört, und dauernd schreien sie und ich schaffe es nicht, Bibel zu lesen. Oh, und ich bin jetzt 2 Sonntage nicht da und jetzt habe ich eine Lieblingssünde in Anführungszeichen und da tappe ich immer wieder rein, ich habe meine Anforderungen und ich schaffe es nicht, diese Anforderungen zu erreichen. Selbstverachtung, schweres Herz, ich schaff's nicht, Gott, ich bin nicht gut genug, was willst du überhaupt von mir? Was willst du überhaupt von mir, Gott? Das Gefühl von Christen, und ich glaube, dass es auch viele Menschen abschreckt vom christlichen Glauben, wie in einem Hamsterrad zu sein. Ich muss schaffen, ich muss es können, ich werde es hinkriegen und ich muss und ich muss und ich muss. Und es ist so ein Anstrengungsakt und es ist so schwierig, dass ich, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, und ich schaffe es nicht, Selbstverachtung, ich möchte mit diesem Gott und ich möchte mit diesem Christentum und ich möchte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Selbstverachtung, Mindset dahinter, ich muss es mir verdienen, wie Gott mich sieht, ich muss mir die Gnade verdienen, ich muss mir seine Anerkennung verdienen, ich muss mir seine Liebe verdienen. Und auch das ist ein Blödsinn. Und auch das ist eine Riesenlüge. Vielleicht ist jetzt der ein oder andere da und denkt, naja, man darf es ja aber auch nicht übertreiben. Also, sonst kommt man ja in Beliebigkeit rein. Das ist die andere Seite. Darf ich was Steiles sagen? Wenn's, das ist jetzt echt ein bisschen steil. Wenn es jetzt in dir schon die ganze Zeit aufschreit, aber ich muss doch was tun, ich kann doch nicht einfach machen und lassen, was ich will, dann ist man möglicherweise ein Kandidat für die linke Seite. Möglicherweise. Beliebigkeit, Jesus liebt mich sowieso, Jesus ist gnädig sowieso, ich mache einfach, was ich will. Ich mache einfach, was ich will. Ebenso ein Trugschluss. Wenn ich die Herzenshaltung habe, wahrscheinlich ist die Emotion Gleichgültigkeit im Bezug auf Gott da die Sache. Gleichgültigkeit, wenn es mir völlig egal ist, was Gott über mein Herz denkt, was Gott über mein Leben denkt, was Gott für einen Plan mit meinem Leben hat, dann habe ich die Botschaft vom Kreuz nicht verstanden. Dann habe ich die überfließende Gottesliebe nicht verstanden. Dann habe ich die unverdiente Gnade habe ich nicht verstanden, weil die Liebe Gottes verändert unumgänglich unser Herz. Es geht nicht anders. Beliebigkeit, auch absolut nicht göttlich an der Stelle. Und jetzt, was ist die Lösung? Plasmus. Nee. Das, was ich eigentlich vorhin schon vorgestellt habe, ist die Lösung. Evangelium, geliebte Gottesbeziehung. Wo ich in meinem Leben öfters sehe, gerade mit den Kids, habe ich, natürlich, ich weiß in meinem Kopf, Bibel lesen ist wichtig, beten ist wichtig und so weiter, Anforderungen. Und wo ich das versuche zu erreichen, krampfhaft, was auch Disziplin gehört auch ein Stück weit dazu, aber krampfhaft Versuch, aber die gelebte Gottesbeziehung außer Acht gelassen wird, da ist man auf der schiefen Bahn. Da ist man absolut auf der schiefen Bahn. Gottes Herz ist es, mit uns, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, intime Beziehung zu haben. Möglicherweise sieht ansatzweise das Leben ähnlich aus wie das von Gesetzlichkeit und Religion, aber der Antrieb ist ein völlig anderer. Und das Evangelium führt uns in die Freiheit hinein, die Religion führt uns immer in Gefängnis hinein. Immer in Ketten, immer in Ketten. Was meine ich, dass es ähnlich aussieht? Natürlich lese ich meine Bibel, warum? Weil sich Gott in seinem Wort mir offenbart, weil er zu mir spricht, weil ich ihn liebe von Herzen und weil ich in diesem Buch immer mehr über ihn erkenne. Warum bete ich nicht, dass ich ein toller Christ bin, sondern Beziehung auf Kommunikation basiert. Ich rede mit Gott und er redet mit mir. Was für ein Wunder. Nicht, weil ich dadurch besser dastehe wie jemand anderes, sondern weil es Beziehungsleben ist und weil ich davon überzeugt bin und glaube, dass Gott heute auch noch handelt. Deswegen mache ich Lobpreis, nicht weil ich mir einen Segensbonus erhoffe, sondern weil er alle Ehre verdient und er würdig ist, angebetet zu werden. Der Ansporn oder die Motivation, die dahinter ist, ist ein ganz anderer und man kommt aus diesem Hamsterrad Christ sein, ich muss raus in ein Herr, ich will. Herr, ich will zu dir. Und ich will mein Leben nach dir ausrichten. Und ich möchte mich durch deinen Heiligen Geist leiten lassen im Alltag. Und ich möchte mit dir kommunizieren. Und ich möchte und ich sehne mich danach, dass du mein Leben umfasst mit allem, mit allen Ecken und Kanten. Ich muss nicht, ich möchte von Herzen. Eine Sinnesänderung. Die Band kann schon, oder... Nee, ich glaube nicht, bleib mal unten. ich würde es gerne jetzt so machen. Jetzt ja, wie ich es schon gesagt habe, beide Botschaften. Ne? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und Jesus sehnt sich nach intimer Beziehung mit mir. Oft gehört. Und doch schleicht sie sich immer wieder unterbewusst, kann sich immer wieder unterbewusst in unser Leben einschleichen. Und deswegen möchte ich jetzt eine Zeit der Stille haben, 3 Minuten, wo du einfach Gott fragst, Herr, versuche ich gerade, mir meine Gnade zu verdienen? Ist vielleicht auch Hochmut oder Selbstverachtung in meinem Herzen? Versuche ich mir das alles zu verdienen? Oder glaube ich, dass es wirklich ein Geschenk ist? Und dann bete darum, dass es ein Geschenk ist und dass es unverdient ist. Dass du in eine neue Freiheit hineinkommst und wirklich in die Gottesbeziehung hineinkommst. Gott braucht nicht irgendwelche Menschen auf der Erde, die wie Roboter leben. Gott möchte intime Beziehung und möchte feurige Gläubige, keine Maschinen. Und das Zweite ist, wenn du in deinem Leben Beliebigkeit siehst, wo du eigentlich ganz genau weißt, das ist vor Gott nicht richtig, in den verschiedenen Ecken und Kanten zu sagen, Herr, du bist nicht am Kreuz gestorben, dass ich in Beliebigkeit lebe, du bist am Kreuz gestorben, dass ich in Beziehung mit dir lebe und ich möchte umkehren und ich möchte neu mit dir in Beziehung oder mit dir, ich bin schon mit dir in Beziehung, aber ich möchte neu mein Leben nach dir ausrichten. Mach mal 3 Minuten einfach jeder für sich und ich bete dann am Ende noch. Herr, wir danken dir, dass du, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Interesse an uns hast. Dass du um unser Herz ringst, aus Liebe zu uns, Herr. Danken dir, dass du am Kreuz es vollbracht hast. Du hast es vollbracht. Und ich danke dir, dass wir uns darauf berufen dürfen, Herr. Herr, du siehst, wie schnell im Alltag wir versuchen zu funktionieren, wo wir versuchen, unsere To-Do-Listen abzuarbeiten, anstatt in Beziehung zu leben, Herr. Aber du sehnst dich nicht nach Automaten und To-Do-Listen, sondern du sehnst dich nach intimer Beziehung zu uns, nach einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Und ich danke dir, dass du schon alles verbracht hast, dass der Weg frei ist. Dass du dich schon zugewandt hast zu uns, dass du uns die Hand schon hingereicht hast. Aber wir uns so gern unseren To-Do-Listen zudrehen. Herr, ich bete, dass wir da, wo wir schaffen wollen, wo wir unserer schwäbischen Kultur frönen und uns die Gnade verdienen wollen, dass wir begreifen, dass sie unverdient ist. Und dass deine Liebe unverdient ist. Herr, ich bete, dass wir ein ganz neues Verständnis davon haben, was es heißt, dass du uns liebst. Dass wir ein ganz neues Verständnis davon haben, was es heißt, dass du gnädig bist. Und dass wir erneut weiterhin in diese Gottesbeziehung hineingehen. Intim, Herr. Intime Gottesbeziehung. Herr, du siehst, wo wir vielleicht auch in Beliebigkeit drinstecken, wo es uns gar nicht so wichtig ist, was du von meinem Leben hältst. Oder wo es gar nicht so wichtig ist, was du denkst oder was du in deinem Wort sagst, bete ich, dass deine Liebe und deine Gnade und dein Ringen wie eine feurige Kohle auf unserem Herz liegt. Nicht eine, die verbrennt, sondern eine, die zieht, die zu dir herzieht. Und vielleicht ist der ein oder andere hier auch, der noch keine Beziehung zu dir hat. Vielleicht, weil er abgeschreckt ist von den ganzen Christen, die auf dem Zahnfleisch daherkommen. Und heute das vielleicht zum ersten Mal gehört hat, dann gib dein Leben Jesus. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Er wird die Ketten um dein Herz zerreißen. Herr, wir danken dir, dass du gut bist, dass du großartig bist, dass du heilig bist. Wir danken dir für diesen Morgen. Ja. In deinem Namen, Jesus. Amen.